Wissen Sie was?
Wie kommen Sie dazu, mich derart abzuwerten?
Ich werte Sie doch nicht ab. Sie müssen das andersrum betrachten. Verstehen Sie, Sie sind der kleinste gemeinsame Nenner mit dem Fünfer. Und das ist in der Mathematik eine wichtige Größe.
Ja, ja, genau wie uns die Politik jeden noch so unbedeutenden Furz als Quantensprung verkauft.
Ja, so, so.
Ich wollte doch nur so Geld wechseln.
Wissen Sie, was ein Quantensprung ist? Das ist die kleinstmögliche Veränderung in einem System, die aber nie zu einer qualitativen Verbesserung im Gesamtsystem führt.
Haben Sie das auch auf Deutsch?
Ja.
Das ist meine alternativlose Form der Politik.
Kommen Sie, jetzt schon, Vater Schauer, jetzt fängt der Name wieder. Hat immer noch einen Sinn.
Nummer 221, Blumenkübel. Hallo und herzlich willkommen zum 221. Kompott, den ich am heutigen Freitag, dem 6. August 2010, aufgenommen habe.
It is 12:44.
Jawohl, ja. Und bisschen bewölkt. Und doch noch ein Motorflugzeug. Das, was ich für Teil 1 brauchte. Ja, so, zum Titel sollte ich vielleicht mal irgendwie ein paar Worte verlieren. Das ist nämlich ein Flashmob gestern auf Twitter gewesen, am Donnerstag. Da ging es darum, oder ausgegangen ist das von einer Meldung in der Münstersche Zeitung, wo es darum ging, dass vor einem Altenheim ein Blumenkübel zerstört wurde. Und irgendwie ist das Ding dann zu einem Meme geworden und ganz viele Leute haben dann Blumenkübelmeldungen bei Twitter fallen lassen. Das ist dann zum Trending Topic geworden und alle fanden es lustig. Ein Quantensprung geradezu. Kommt aber nicht aus Neues aus der Anstalt Nummer 35. Um dann das Intro auch gleich nochmal zu erläutern, wo das herkommt. Was es hier allerdings gibt, sind keine Twitter-Memes, sondern mehr so die übliche Dreiteilung, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech, mit diesmal sogar wieder Spacemeldung und das LHC kommt auch drin vor. Und ein kurzes Brillen-Update. Und nur fürs Protokoll dann auch nochmal eine Kopfschmerzmeldung. Aber ja, so, und was ihr euch jetzt gerade eigentlich genau auf die Ohren tut, das ist dann Teil 1, die erste Hälfte der Politik für diese Woche, in der sich die Regierung die Unwege versteckt. Und auch nochmal die Death Parade auftaucht und mehr. 16 Grad, angeblich sunniger. Cool Greetings. Die 16 fühlen sich an wie 16 oder 18 Grad. Wind macht irgendwas zwischen 7 und 11 km/h oder 9 aus dem Northwest. Kurz, es ist, geht so, ne? Ja, ey, da bin ich jedenfalls wieder. Mit einem iPhone, auf dem die Twitter-App nicht läuft. Aber das liegt an der App, nicht am iPhone. Ja, so. Wie auch immer, da bin ich jedenfalls wieder. Weil ihr wisst ja, wenn ich das nicht sage, dem fehlt was. Da hätten wir als erstes erstmal die dämliche Regierung hier. Mit zum Beispiel Gastarbeitern. Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüder, der macht sich nämlich für die Anwerbung ausländischer Fachkräfte stark. Weil das Thema steht bei ihm ganz oben auf der Agenda. Bla, Fasel, Fasel, bla. Dann gibt es dann wieder das Märchen von, es gäbe ja keine Fachkräfte und deswegen müsse man Leute aus dem Ausland anlocken, um die dann irgendwie hier in Deutschland arbeiten zu lassen. Was dann bei mir irgendwie immer die Frage aufbringt, haben wir nicht genügend Arbeitslose? Sind die alle zu blöd? Kann man die nicht ausbilden? Ist es nicht so, dass unser Schulsystem im Moment gerade ein ganz massives Problem hat? Na, dann muss man jetzt irgendwie Leute aus dem Ausland rankarren. Na plus, ist ja auch nicht so, als würden hier irgendwie Arbeitnehmer gepampert wie nichts Gutes. Na, also wenn man dann schon irgendwie Leute aus dem Ausland rankarren will, dann sollte man vielleicht auch irgendwie gucken, dass sie dann auch bleiben wollen. Oder soll dann wieder so das ganz klassische, das alte Gastarbeitersystem werden, wo die Leute sich halt eigentlich nur einfinden sollen, mal kurz arbeiten sollen und dann wieder verschwinden sollen? Das hat beim letzten Mal, als Gastarbeiter ins Land geführt wurde, nicht funktioniert. Na, da sind jetzt irgendwie die dritte, vierte, fünfte Generation von Leuten, die erst sich nicht integrieren sollten, Ne, weil es sind ja nur Gäste, die sollen ja nur kurz da sein. Dann sind sie halt geblieben, haben halt Kinder bekommen. Ja, Gott. Sollen sich aber trotzdem nicht integrieren. Und jetzt inzwischen brüllen dann alle rum, hey, ihr seid ja so unintegriert. Ihr könnt ja nur... Ja, die sind so unintegriert, weil sie sich nie integrieren sollten. Na, mit ihren eigenen Stadtteilen, wo sie dann nur unter anderen Gastarbeitern gewohnt haben. Ja, logischerweise sind die nicht integriert. Aber ja, also Brüderle schwafelt jedenfalls so frei nach dem Motto, man müsste mehr Gastarbeiter ranhalten. Na, nicht, dass wir uns irgendwie ums Bildungssystem kümmern würden, nicht, dass wir uns irgendwie darum kümmern würden, zu gucken, warum irgendwelche Firmen jetzt rumbrüllen, dass sie keine Fachkräfte haben. Na, was nämlich Bullshit ist. Jetzt haben sie gerade mal keine Fachkräfte. Nachdem sie in den vergangenen Jahren Leute, die gut ausgebildet waren, nicht genommen haben. Die haben sich dann irgendwie andere Ausbildungen gesucht und haben jetzt Jobs. Oder auch nicht. Na, die keine haben, könnten es nochmal versuchen. Aber da heißt es dann, sorry, also sie sind jetzt ja nicht mehr qualifiziert genug. Ja, also, ja. Dies funktioniert so nicht. Dann hat Spongel berichtet, Hartz-IV-Bezüge könnten steigen. Arbeitslose können sich möglicherweise auf mehr Geld freuen. Bundessozialministerin Zensursula von den Leyen plant bei der notwendigen Hartz-EV-Reform tiefgreifende Korrekturen. Die Bezüge für Sozialfälle und Langzeitarbeitslose könnten steigen. Haha. Der Spiegel berichtete, dass die bisherige Kopplung der Sätze an die Rentenentwicklung aufgegeben werden soll. Ja, das hat nämlich ein unwesentliches Gericht mit dem Vornamen Bundesverfassungs, als das geht mal so gar nicht, deklariert. Na, das ist keine Neuigkeit, das konnte man eigentlich aus dem Urteil schon herausgelesen haben, aber hey. Das Ministerium geht dem Bericht nach davon aus, dass die Hartz-IV-Sätze so künftig stärker steigen werden als die Renten. Das Gesetz soll zum Jahreswechsel in Kraft treten. Zum spätestmöglichen Zeitpunkt. Natürlich. Ja, plus keine rückwirkende Erhöhung. Na, also das ist im Wesentlichen ist das eine Nullmeldung. Ja, Frau Zensursula beliebt sich an das Urteil eines unwesentlichen Gerichts aus Karlsruhe mit dem Vornamen Bundesverfassungs zu halten. Ausnahmsweise. So, dann ist ein Streubombenverbot am Sonntag, am 1.8. in Kraft getreten. Und da hat ein Westerbrülle das Verbot von Streumunition befürwortet. Bla, Fasel, heiße Luft. Na, so frei nach dem Motto, Bundesaußenminister Guido Westerwave hat das Inkrafttreten der Anti-Streubomben-Konvention der Vereinten Nationen befürwortet. Neben Deutschland haben 36 weitere Staaten das Dokument inzwischen ratifiziert. Weitere 70 unterzeichneten den völkerrechtlich verbindlichen Vertrag. Dieser verbietet den Einsatz sowie die Herstellung, Lagerung und Weitergabe von Streumunition. Allerdings haben sich wichtige Hersteller und Anwender wie die USA, China und Russland nicht angeschlossen. Na, anstatt dann irgendwie mal seiner Aufgabe als Außenminister gerecht zu werden und den Staaten, die sich da nicht angeschlossen haben, auch mal auf die Füße zu treten, stellt er sich da nur hin, schwafelt wieder irgendwelchen Nonsens und das war's dann. Ja, das Übliche. So, dann ist das EGK-Beschleunigungsgesetz in Kraft getreten, nämlich mit dem Gesetz zur Änderung krankenversicherungsrechtlicher und anderer Vorschriften. Was ja da auch den lustigen Preisstopp eingeführt hat. Den lustigen Preisstopp, der nicht funktioniert hat, so ganz nebenbei. Und damit soll jetzt die EGK noch schneller kommen. Als ich die Meldung gesehen habe, habe ich auch nur gesagt, so ja, die EGK, die laut Gesetz eigentlich schon seit 2006 überall vorhanden ist. Diejenige EGK? Na, ich meine, soweit ich weiß, ist das ein gültiges Gesetz, wo drin steht, die haben wir jetzt alle. Na, dass das Gesetz mit der Realität nichts zu tun hat. Wäre mal die spannende Frage, woher das denn nun eigentlich kommt. Ich würde mal spontan tippen, nachdem kein Ministerium irgendwelchen Krankenkassen auf die Füße getreten ist, könnte es vielleicht auch Mitschuld von Ministerien sein. Aber ja. Also das Gesetz verpflichtet jedenfalls jetzt die Krankenkasse dazu, Online-Dienste anzubieten, über die Ärzte die Gültigkeit der versicherten Daten überprüfen und die Daten auf der elektronischen Gesundheitskarte aktualisieren können, wenn Patientinnen mit einer EGK die Praxis aufsuchen. Können. Na, sagt keiner, dass die Praxissysteme tatsächlich irgendwo am Netz hängen müssen. Und um auf irgendwelche Krankenkassensysteme zugreifen zu können, müssten sie irgendwo, zumindest irgendwo hängen, wo Krankenkassensysteme am anderen Ende hängen. Na, von irgendwelchen Krankenkassenärzte-Intranets habe ich zumindest noch nichts gehört. Was nicht heißt, dass es die nicht irgendwann geben könnte. Ich halte es nur für eher unwahrscheinlich. Weil die Kassen sind sich ja untereinander nicht richtig grün und die Ärzte und die Kassen sind sich auch nicht richtig grün. Von daher, warum sollten die? Vor allen Dingen, die Ärzte kriegen ihr Geld ja auch so. Ja, also, ja. Blub, 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 blub. So. Und dann haben wir einen Seehofer. Seehofer, der im ARD-Sommerinterview ein Begrüßungsgeld abgelehnt hat. Erstmal erwartet er einen Mangel an Arbeitskräften. Wir steuern zunehmend auf Vollbeschäftigung zu. Dem ist wohl noch nicht klar, dass wir real irgendwas in der Größenordnung 6 Millionen Arbeitslose im Moment haben. Na, ja, die offizielle Zahl 3 Millionen. Haha, lustig. Na, wer da alles nicht mitgezählt wird. Da zählt man ja schon nicht mit rein, wenn eine Arbeitsvermittlungsfirma offiziell die Daten übernommen hat. Na, nicht, dass man in dem Moment schon eine Arbeit hätte. Aber sobald irgendwie das Arbeitsamt, die Agentur für Bullshit, die Daten abgegeben hat, taucht man nicht mehr als offiziell Arbeitsloser in der Statistik auf. Nicht, dass das irgendwie helfen würde, ne? Weil man hat immer noch keinen Job. Aber man taucht zumindest nicht mehr auf. Hm, muss doch reichen. Und Schätz an der ganzen Geschichte ist also, ja, Vollbeschäftigung. Hm, nee, klar. Ist nicht so, dass irgendwie durch die Rationalisierungsmaßnahmen ist einfach schlicht und ergreifend viel weniger Arbeitskräfte benötigt. Dass vor allen Dingen auch auf absehbare Zeit sich das nicht umkehren wird. Na, weil um irgendwelche DV-Systeme zu steuern, da brauchst du einfach nicht so viele Leute. Das macht ja einfach keinen Sinn. Aber hey, also Seehofer faselt jedenfalls was von Vollbeschäftigung. Deshalb werden wir in den nächsten Monaten und vor allem Jahren ein ernstes Problem haben, wie wir Arbeitskräftebedarf in Deutschland decken können. Na, also, begründete Vermutung, was er da eigentlich will. Naja, er will, er und auch Schwafalle, will den Druck auf die Arbeitslöhne aufrechterhalten, indem einfach immer noch Leute da sind, die keinen Job haben. Na, weil wenn man dann irgendwie zu wenig Leute hätte, mit denen man offiziell Druck machen kann auf die Arbeitslöhne, dann steigen die ja sogar irgendwann. Na, weil dann irgendwann die Angebot-Nachfrage-Verhältnisse sich zugunsten der Arbeitnehmer umkehren könnten. Na, mal ganz davon abgesehen, dass man heutzutage ja keine Chance hat zu sagen, ach, weißt du was, Arbeitgeber, du bist doof, ich geh. Na, weil wenn man das macht, dann kriegt man kein Geld. Im Gegensatz zu Hotte Köhler und anderen Leuten, die einfach mal hinschmeißen können, kriegt man ja als normaler Arbeitnehmer kein Geld, wenn man hinschmeißt. Na, aber hey, das ignorieren wir einfach mal, dieses Ungleichgewicht. Dieses im System einfach mal befestigte Ungleichgewicht, was da auch nicht so einfach verschwindet. So. Straße habe ich. Ja, und dann faselt er halt auch was von, ja, man müsse ja Fachkräfte aus dem Ausland rankarren, aber Begrüßungsgeld kriegen die nicht. Das hätte für ihn aber nicht die höchste Priorität. Wichtig sei zunächst, dass wir das hier lebende Arbeitskräftepotenzial ausnutzen. Arbeitskräftepotenzial ausnutzen. Ich weiß auch nicht. Das ist fast so ein toller Begriff wie Human Resources. Menschliche Ressourcen. Ja, kann man verbrennen. So, am Montag haben dann irgendwelche FDP-Hinterbänkler sich für ein Soli-Ende ausgesprochen. In der FDP werden Stimmen laut, den Solidaritätszuschlag abzuschaffen. Der Solidaritätszuschlag gehöre nach fast 20 Jahren auf den Prüfstand, sagte der FDP-Finanzexperte Frank Schäffler. Handelsblatt Online, Frank Schäffler, ein Name, den ich noch nie gehört habe. Zu gut Deutsch irgend so ein Hinterbänkler, wir haben ja jetzt Sommerloch. Na, da kann man nicht nur einen Blumenkübel irgendwo in die Landschaft stellen, nein, man kann auch irgendwelche FDP-Hinterbänkler aus dem Gebüsch holen. Bevor das Verfassungsgericht erneut, wie die Absetzbarkeit des Arbeitszimmers, den Gesetzgeber vorführe, sollte die Koalition selbst vorangehen. Wie wäre es damit? Ihr macht euch mal Gedanken darüber, ob ihr nicht noch andere verfassungswidrige Gesetze irgendwo rumstehen habt. Zensursula. Und fangt mit denen erstmal an, bevor ihr irgendwelche obskuren Steuergesetze anfasst. Weil obskure Steuergesetze sind obskur. Aber verfassungswidrige Gesetze sind verfassungswidrig. Also jedenfalls, das niedersächsische Finanzgericht hatte im November 2009 den Soli in Frage gestellt. Jetzt soll irgendwann mal das Bundesverfassungsgericht sich damit befassen. Und deswegen meinte er am Montag, oder kam die Meldung am Montag, ja, da könnte man hier mal drüber nachdenken, ob der denn nicht weg könne. Na, ich meine, inzwischen ist das so Kategorie einfach mal Steuereinnahmen. Die können diese Steuer nicht abschaffen, weil wenn sie die Steuer abschaffen, fehlt ihnen Geld. Na, Gerüchten zufolge hat der Staat nicht zu viel Geld. Ich weiß auch nicht. Aber ja. So, dann hat Sponder eine CZU-Harzfurchtmeldung. Arbeitsministerin von der Leyen plant die große Hartz-IV-Reform und irritiert Politiker der schwarz-gelben Koalition. Die warnen vor steigenden Hilfssätzen. Dies sei teuer und kontraproduktiv. Hartz-IV dürfe nicht attraktiver werden als Arbeit. Bei so einer Aussage, da geht mir ja glatt der Hut hoch. Hartz-IV dürfe nicht attraktiver werden als Arbeit. Ja, Politiker sein dürfe nicht attraktiver werden als ich besteche. Bestechung darf nicht attraktiver sein als selber denken. So rum. Nein, das macht sogar Sinn. Das geht ja nicht. Ich muss jetzt was, einen unsinnigen Vergleich, Brori, gerade mal. Das hat der stellvertretende Unionsfraktionschef Michael Fuchs, Klammer auf CDU, Klammer zu, gewarnt. Die Konsolidierung des Staatshaushaltes darf nicht durch Hartz-IV gefährdet werden, sagte er der Bild-Zeitung. Als wenig wünschenswert bezeichnete CSU-Sozialpolitiker Max Straubinger höhere, neu berechnete Regelsätze. Man muss das Lohnabstandsgebot beachten, gerade jetzt, wo der Arbeitsmarkt beginnt, Arbeitslose aufzunehmen, sagte er der Welt. Wegen der massiven Sparanstrengungen der Regierung könne man nicht besonders freigebig sein. Na, oder anders ausgedrückt, die stellen sich hin und sagen, nee, also höhere Hartsätze geht ja mal gar nicht. Nicht, dass irgendwie höhere Hartsätze tatsächlich irgendwo rumstehen würden, ne? Sponn hat sich mal ausgedacht, naja, also wenn die da neu berechnet werden, die könnten ja glatt höher sein als vorher. Ja, das ist Sinn und Zweck der ganzen Veranstaltung, wenn man sie neu berechnet. Dass man sie neu berechnet, sich hinzustellen und zu sagen, ja, also egal was ihr da rechnet, hinterher hat aber derselbe Wert rauszukommen, ja, hey, dann können wir die Rechnung gleich sein lassen. Dann stellen wir uns hin, ja, also wegen, weil, ne, weil wir das bisher hatten, legen wir fest, der Bedarf hat so zu sein. Hallo? Na, ich meine, ganz offiziell tut das ja so, als wäre das tatsächlich ein Bedarf, was man halt bräuchte, um zu überleben. Na, und da gehört dann halt hin, dass man dann mal guckt, was braucht man denn eigentlich, um zu überleben. Na, aber pff, auf die Idee kommen die Pfeifen nicht. Na, Hartz-IV darf nicht attraktiver sein als Arbeit. Ja, ey, wie wär's damit? Bei Hartz-IV gibt's das lustige Repressionsamt mit. Das sorgt dafür, dass egal wie viel Geld es gibt, es schon mal ein ganzes Stückchen unattraktiver ist als alles andere. Aber hey, maybe it's just me. Na, also, na, kaum deutet sich an, dass da mal irgendwie ein höherer Wert rauskommen könnte, geht das Gebrüll in der christlich zensierenden Union los. Da frage ich mich doch, was haben die geraucht? Ist denen langweilig? Ist Sommerloch? Däh. Aber hey, kommen wir fix zur nächsten Meldung. Weise, Ausbildung statt Einladung. Der BA-Chef Weise will auch lieber erstmal an der Ausbildung schrauben als an der Einladung. Na, weil wir haben hier so bummelig 6 Millionen Arbeitslose. Na gut, okay, offiziell haben wir so bummelig irgendwas über 3 Millionen Arbeitslose. Aber auch die wollen ja erstmal irgendwie einen Job haben. Ja, und wenn man dann sich hinstellt und sagt, ja, die sind ja alle völlig unqualifiziert. Ja, dann qualifiziert die. Das kann ja nun nicht so schwer sein. Kann ja nun nicht sein, dass die alle völlig unqualifizierbar sind. Na, also das geht ja mal nicht. Na, sich dann drüber Gedanken zu machen, ob man irgendwie Leute aus dem Ausland angelockt kriegt. Hochqualifizierte natürlich. Na, nicht, dass irgendwo jemand nachweisen könnte, dass es da tatsächlich einen Bedarf gäbe. Na, auch diese lustige IT-Greencard-Geschichte ist ja unauffällig im Sand versandet. Na, aber, pff, ja. Na, da gibt es jetzt irgendwelche Industriepfeifen, die sich hinstellen, wir brauchen mehr Druck auf dem Arbeitsmarkt. Die Leute fangen schon wieder an, Geld haben zu wollen für ihre Arbeit. Das geht doch nicht. Ja, geht doch weg. So, dann hat SLS irgendwie mal zum Thema Telefonbetrug sich geäußert. Sie will nämlich Telefonbetrügern das Handwerk legen. Falsche Gewinnversprechen von Betrügern am Telefon seien ganz klar strafbar, sagte sie der Süddeutschen Zeitung. Die Bundesministerin forderte von ihren Länderkollegen rasche Aufklärung, warum die Täter bislang kaum zur Rechenschaft gezogen werden. Ja, das Telefonnetz darf kein rechtsfreier Raum sein, stelle ich mich jetzt einfach mal hin. Ich glaube, das hat noch keiner aufgebracht. Die Zahl betrügerischer Telefonanrufe nimmt drastisch zu, hat die Zeitung unter Berufung auf einen Bericht der Bundesnetzagentur berichtet. Bla bla bla. Ja, die Bundesnetzagentur, die ja dann einen etwas zu langen Dienstweg hat, als dass sie tatsächlich irgendwie sinnvoll was tun könnte. Ne, weil bis die da ist, sind irgendwelche Gewinnspielabzocker doch schon wieder völlig woanders. So, Brüderle will dann übrigens Staatshilfen von Banken bald zurück. Wirtschaftsminister Rainer Brüderle will die staatlichen Hilfen für angeschlagene Banken möglichst schnell wieder einsammeln, sagte er zumindest dem Handelsblatt. Er hoffe, dass sich der Bund bei der Commerzbank in spätestens 3 Jahren vollständig aus der Bank zurückziehen könne. Na, Commerzbank, die haben wie viel? War es schon eine zweistellige Milliardensumme? Ja, ich glaube, es war knapp schon eine zweistellige Milliardensumme bekommen. Na, da wollen sie 3 Jahre brauchen, bis sie wieder raus sind. Na, dann gibt's da so eine lustige Bad Bank mit dreistelliger Milliardensumme, die auch immer noch mehr kriegt. Wenn sie bei zweistellig schon 3 Jahre brauchen, der Mensch, dann sind sie bei der HAE in 20 Jahren vielleicht mal oder in 30 Jahren vielleicht mal raus. Ja. Also, es ist mir dazu nur eingefallen. Ja, ist ja gut. Ich meine, im Prinzip hat er ja recht. Nur eigentlich stellt sich immer mehr die Frage, wenn man doch den Kapitalismus so hochhält, warum zum Kuckuck gibt es dann eigentlich Verstaatlichung von Banken? Na, wo jetzt ja auch irgendwie, wie war das? Hypo Alpe Adria darf jetzt auch verstaatlicht werden. Ja, super. Na, wenn die Linken Verstaatlichung von Banken fordern, dann ist das böse. Wenn die Regierung das nicht nur fordert, sondern sogar macht, dann ist das nicht böse, weil systemrelevant. Na, also ja. So, dann gibt es den Trick bei der Kostenbremse bei der Pharmabranche. Wie der Spongel berichtete, hatte die Pharmabranche die ab August verordneten Zwangsrabatte teilweise unterlaufen. Die Regierung hatte als Sparmaßnahme im Gesundheitswesen Zwangsrabatte von 16% für verschreibungspflichtige Medikamente beschlossen. Bereits ab diesem August sollten so jährlich rund gut 1,15 Milliarden Euro eingespart werden, bla bla. Rösler hatte zwar zu verhindern versucht, dass Pharmafirmen den Zwangsrabatt durch kurzfristige Preissteigerungen im Vorfeld umgehen. Diese würden laut Gesetz den Rabatt entsprechend erhöhen. Zahlreiche Pharmafirmen nutzten aber eine weitere Regelung des Gesetzes aus. Experten sprechen von einer Preisschaukel. Die funktioniert nämlich so, wenn Firmen ihre Preise senken, fallen die Zwangsrabatte milder aus. Damit wollte Rösler einen weiteren Anreiz zur Kostensenkung bieten, vergaß aber Preiserhöhungen im Vorfeld auszuschließen. Daher hoben die Konzerne ihre Preise Mitte Juli dennoch an, um sie ab Anfang August wieder auf das Ursprungsniveau zu senken. Na, und damit gibt's dann halt weniger Zwangsrabatt und damit sind die Preise hinterher immer noch höher. Wie überraschend, die Pharmabranche nutzt jede Ecke, die in einem Gesetz unsauber formuliert ist. Und ich hatte gedacht, die hätten sich darüber Gedanken gemacht. Naja, offensichtlich haben sie sich nicht genügend Gedanken drüber gemacht. Na, und jetzt heißt es so, ja, da müssen wir mal nachbessern. Ja, da müsst ihr nicht normal nachbessern, da müsst ihr eure fetten Äschelgeflecks mal zackig in die Bewegung besetzen. So, dann gibt's eine Abwrackrückforderung. Hinterbänkler aus CDU und FDP haben in der Blöd gefordert, Vorschläge zu einer gerechten Beteiligung zu machen. Auch der FDP-Finanzexperte Daniel Volk ist für eine Kostenübernahme, ne? Lauter Hinterbänkler. Da fragt man sich immer, was sind das denn eigentlich für Pfeifen und wo verbringen die den Rest des Jahres? Auf der Hinterbank. Warum wohl? Die Abwrackprämie, die ja letztes Jahr schließlich dafür gesorgt hat, dass den Autofirmen nicht schlecht ging, dafür geht es ihnen jetzt schlecht. Ja, also Inlandsnachfrage ist immer noch deutlich niedriger. Ach, Überraschung. Jetzt kriegt man ja auch nichts mehr, wenn man sich ein Auto kauft. Beziehungsweise, wenn man sein altes Auto weghaut. Na, also von daher, ja, natürlich ist die Inlandsnachfrage weg. Das hätte euch aber auch jeder vorher sagen können. Also, beziehungsweise, ich habe es vorher gesagt. Na, wenn ich das vorher rauskriegen konnte, dann kann das ja wohl irgendwie jemand, der irgendwie BWL oder VWL studiert hat, auch noch rausgekriegt haben. Na, ich habe kein Studium, gar keins, überhaupt nicht, nicht mal ansatzweise. Und wenn ich das rauskriege, dann kann das irgendwie eine Brottüte rauskriegen. Na, also, Hinterbänkler, Sommerloch. So, Sicherungsverwahrung. Nümisière für Spezialeinrichtung. In der Debatte um die Sicherungsverwahrung fordert Bundesinnenminister Thomas de Maizière eine Spezialeinrichtung Für Straftäter, die nach Absitzen ihrer Strafe noch als gefährlich eingestuft werden, will eine ganz neue Form der Unterbringung. So soll die Bevölkerung vor ihnen geschützt werden. Derzeit werde an den Rechtsgrundlagen dafür gearbeitet, sagte er. Der Blöd. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat entschieden, dass niemand wegen eines Gesetzes verurteilt werden darf, das es zum Zeitpunkt der Verurteilung noch nicht gab. Na, oder anders ausgedrückt, er will die nachträgliche Sicherungsverwahrung. Aber sonst bräuchte man keine neuen Einrichtungen. Na, was SLS irgendwie im Raum rumstehen hat, ist hier so von wegen Zuhauseüberwachung. Man mietet Fußbändchen und dann darf man halt irgendwie nicht zu weit weg oder was weiß ich. Na, die Misere will jetzt also neue Knäste schaffen, damit die dann als nicht mehr Bestrafungsknast gelten. Na, weil das ist ja das Problem, was der Europäische Menschenrechtsgerichtshof da hatte, im Wesentlichen, der EGMR. Also frei nach dem Motto, ja, die Leute bleiben in genau denselben Verwahranstalten, in genau demselben Knast wie vorher und werden also im Wesentlichen weiter bestraft, obwohl ihre Strafe eigentlich beendet hätte sein sollen. Sie kriegen also eine Zusatzbestrafung und das geht nicht. Na, man darf nicht mehrfach bestraft werden oder einfach beliebig verlängern. Ja. So, Westerbrülle findet übrigens Mord okay, habe ich bei Telepolis zuerst gefunden. Heute erklärte Bundesaußenminister Westerwelle, dass gezielte Tötungen nach dem Völkerrecht in Afghanistan ganz legal seien. Die Rechtslage sei eindeutig, Doppelpunkt. Diesbezüglich geht es nicht um Legitimität, sondern um Legalität. Wir müssen wissen, dass gegnerische Kämpfer in einem nicht internationalen bewaffneten Konflikt in den von humanitären Völkerrecht gesteckten Rahmen gezielt bekämpft werden können und dürfen. So Westerwelle. Ob es uns gefällt oder nicht, so ist die Lage. Man habe die Aufgabe, die Sicherheit von Deutschland und der Soldaten zu sichern. Oder anders ausgedrückt, Westerwelle sagt, Mord ist in Ordnung. Dazu fällt mir nur ein, erstens, ich will seinen Kopf, zweitens, darf er jetzt auch ermordet werden? Na, beziehungsweise er darf ermordet werden, weil wer sowas fordert, Mord. Schlicht und ergreifend, Mord. Na, wenn den Leuten gesagt wird, bringt den da um. Und die gehen hin und bringen den da um. Dann ist das nicht mehr irgendwie fahrlässige Tötung, das ist nicht mehr irgendwie so ein bisschen, das ist Mord. Wer hingeht in Tötungsabsicht und so weiter. Na, also Westerwelle findet Mord in Ordnung. Na, wegen, weil das ist ja ein nicht internationaler bewaffneter Konflikt. Nee, ein internationaler? Nee, wie war das? In einem nicht internationalen bewaffneten Konflikt. Ja, wieso eigentlich nicht international? Ist Deutschland irgendwie Teil von Afghanistan oder ist Afghanistan Teil von Deutschland? Habe ich irgendwo was verpasst? Natürlich ist das international, du dumme Pfeife. Das ist ein Krieg. Ein nicht deklarierter, aber ein Krieg. Das kannst du nennen, wie du willst, aber es bleibt ein Krieg. Ja, und wenn es ein Krieg ist, dann ist es nämlich ein Angriffskrieg. Und wenn es ein Angriffskrieg ist, dann stellt sich immer mehr die Frage, warum Deutschland eigentlich bei einem Angriffskrieg mitmacht. Waren da nicht irgendwie mal Regelungen in so einem Grundgesetz eingebaut worden, damit Deutschland nie wieder bei einem Angriffskrieg mitmacht? Oder waren die Regelungen nur dafür da, dass Deutschland nicht den Angriffskrieg anfängt? Na, da gab es mal so einen, so irgendwie in den 1930ern und den 1940ern. Und danach war so irgendwie niemand glücklich über das, was Deutschland gemacht hat. Aber hey... In Italien ist dann übrigens die Regierung auseinandergebröselt, beziehungsweise Berlusconis Partei, weil 32 Anhänger seine Partei verlassen haben. Die sind nämlich Anhänger von Gianfranco Fini. Das ist irgendwie Parlamentspräsident und der kloppt sich jetzt irgendwie schon seit Monaten mit Berlusconi. Und der hatte nur Finis Rücktritt gefordert. Der hat gesagt, nö, macht er nicht. Und dafür sind dann ein paar Abgeordnete rausgegangen. So, jetzt hat Berlusconi eigentlich formal nicht mehr die Mehrheit. Im Abgeordnetenhaus. Dummerweise haben die ausgetretenen Abgeordneten sich bei der ersten Abstimmung nach ihrem Austritt brav enthalten und Schwafusconi damit nicht die Mehrheit weggenommen. Ja, also sie haben jetzt theoretisch die Macht, die nutzen sie nur nicht. Keine Ahnung, worauf die noch warten. So, Berliner Weiterfilm gibt es dann auch noch. Der Berliner Innensenator Erhard Körting kündigt eine Gesetzesänderung an. Friedliche Demonstrationen sollen weiter gefilmt werden. Die Polizei wird wahrscheinlich Berufung gegen eine Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts einlegen, die ihr verbietet, friedliche Demonstrationen zu filmen. Na, wir teilen die Rechtsauffassung des Verwaltungsgerichts nicht, sagt der Berliner Innensenator Erhard Körting, SPD, laut Berliner Zeitung. Was für Einsichten der teilt oder nicht teilt, ist völlig scheißegal. Es gibt ein Gerichtsurteil, wenn er sich da nicht dran hält, da kann man entsprechend auf ihn herabregnen. Und übrigens sollte, solange wie es keine gesetzliche Grundlage gibt, weitergefilmt werden, dann kann man dir persönlich, gerichtlich auch nochmal auf den Kopf regnen. Nach unserer Auffassung ist bei allen Großveranstaltungen eine Live-Beobachtung durch die Einsatzleitung der Polizei aus Gründen der Gefahrenabwehr notwendig. Aha. Er kündigte eine Gesetzesänderung des Landes an, sollte das Urteil in zweiter Instanz bestätigt werden. Polizeipräsident Dieter Glietsch teilte auf Anfrage lediglich mit, das Urteil werde zurzeit geprüft. Stand in der Frankfurter Rundschau am Sonntag. Oder ich habe es mir am Sonntag zumindest ins Outline geklebt. So. Dann ist natürlich das SWIFT-Abkommen aktiv geworden am 1.8. Wiegenwalde, das haben ja alle abgesegnet und beim nächsten Monatswechsel ist es dann aktiv geworden. Seit Sonntag werden also sämtliche Banktransaktionsdaten an die USA verteilt. Na, und Europol macht jetzt irgendwie einen Aufbewacher. Europol, die ja selber überhaupt gar kein Interesse an den Daten haben können. Nein, ach, wie komme ich denn bloß auf die abwegige Idee? Ich weiß auch nicht. Ja, also, nach etwas über einem halben Jahr können die USA wieder in den Banktransaktionsdaten von Europa rumschnüffeln. So, und unser herzallerliebster Innenminister begrüßt in einer Erklärung das SWIFT-Abkommen. Es erlaube Finanztransaktionen, die den internationalen Terrorismus fördern, wieder nachvollziehen zu können. Das heutige Inkrafttreten stellt einen wichtigen Schritt für die Gewährleistung der Sicherheit sowohl der EU-Mitgliedstaaten als auch der USA dar. Der Minister sieht zudem deutliche Verbesserungen gegenüber dem Vorgängerabkommen, was er übrigens auch schon nicht widersprochen hat. Na, SLS damals, ein zweites SWIFT wird es nicht geben, da habe ich mich ja schon mehrfach drüber lustig gemacht. Ja, es gibt kein zweites SWIFT, das ist immer noch genau dasselbe SWIFT, weil die Änderungen sind marginal. Außer, dass jetzt Europol mit reinglotzen darf und offiziell gucken soll, ob die USA zu viel fordern. Na, rein zufällig werden bei Europol die Daten dann auch nochmal gespiegelt. Auf einmal, man muss ja sicher gehen, dass die da nicht zu viel nach USA und so weiter, bla bla. Na, also statt irgendwie gerichtliche Kontrolle einzubauen, haben sie eine Polizeikontrolle über die andere Polizei. Super, tolle Idee. Geradezu großartig. Däh. So, dann habe ich bei Fefe am Sonntag die Meldung gefunden, guckt euch mal diese Schlagzeile an. Russische Polizei nimmt 100 Regierungskritiker fest. Bei uns heißt das immer, die Polizei nimmt Randalierer fest. Wir sollten ab jetzt Leserbriefe an die deutschen Medien schreiben, damit das auch bei uns heißt, die Polizei habe 100 Regierungskritiker festgenommen. Nicht, dass ich die Russen verteidigen will. Das ist zu verteidigen, was sie da machen. Auch das hier. 100 vermummte Schläger haben ein Camp von Umweltaktivisten bei Moskau überfallen. Gut, sowas passiert bei uns auch. Aber wir nennen sowas Polizeieinsatz. Na, also ich meine, die Anmerkung mit Regierungskritiker ist auch völlig berechtigt. Na, wenn das in Russland Regierungskritiker sind, bei uns Demonstrationen, die sich gegen die Regierung wenden, das sind Randalierer, wenn die festgenommen werden. Das sind keine Regierungskritiker, das sind Randalierer. Na, weiß irgendjemand, ob die in Russland angeblich auch randaliert haben sollen? Na, das interessiert dann irgendwie nicht. So, dann ist die Death Parade-Geschichte weitergegangen. Am Samstag war erstmal Trauerfeier. Merkel wollte da wohl hin, Sauerland nicht. Ach, und Wuff saß da auch noch irgendwie rum. Na, dafür sollen angeblich nicht alle Opferfamilien eingeladen worden sein. Was dann allerdings auch war, die neue NRW-Chefin, wie hieß sie doch gleich? Frau Kraftlos, genau. Die hat da eine Rede gehalten und sagen wir mal so, das Audio von der Rede, was ich da vernommen habe, das klingt, als würde sie irgendwie im Wesentlichen da gerade in Tränen ausbrechen, während sie da redet. Na, weil Begründung dafür war, dass wohl ihr Sohn auch auf der Love Parade war. Und sie halt auch nicht wusste, ob er das denn nun überstanden hätte oder nicht. Hat er wohl, ja, also völlig unverletzt oder zumindest unverletzt genug, um überlebt zu haben. Im Gegensatz zu den 21 Todesopfern. Na, ich meine, die spannende Frage, was da so Pfeifen wie Merkel und Wuff da suchen. Und warum zum Kuckuck dann ein Sauerland meint, er müsse da aber nicht hin oder er dürfe da nicht hin, weil das wäre ja nicht gut für die Opfer. Na, also entweder die Politikpfeifen tauchen alle auf oder sie tauchen alle nicht auf. So finde ich das irgendwie so ein bisschen unlogisch. So, dann soll es einen Hilffonds und einen Ombudsmann für Love Parade Hinterbliebene geben, will zumindest Wolf. Er schlägt vor, einen Ombudsmann einzusetzen, damit meint er einen Ansprechpartner, der den Betroffenen bei Behördengängen hilft und sie gegenüber Versicherungen und Anwälten vertritt. Außerdem regt Wolf in der Blöd am Sonntag einen Hilfsfonds an. Beim Transrapid-Unglück in Niedersachsen sei sofort ein solcher Fonds eingerichtet und zu Spenden aufgerufen worden. 750.000 Euro kamen damals zusammen. Na, nicht, dass man irgendwie sich auch mal drum kümmert, dass den Verantwortlichen irgendwie die Köpfe entfernt werden. Nö, auch man sammelt einfach mal Spenden ein. So, dann hat Wurf auch noch in Richtung Sauerland gepinkelt. Hat nämlich Adolf Sauerland an dessen politische Verantwortung für die Love-Parade-Katastrophe erinnert. Diese sei unabhängig von konkreter persönlicher Schuld, sagte der Blöd am Sonntag. Das alles wird der Oberbürgermeister genau abwägen müssen. Sauerland, der sich dann einfach weiter versteckt gehalten hat. Bloß nichts tun, bloß nichts zugeben, bloß nichts sagen. Und bloß vor allen Dingen nicht persönlich irgendwo mal vor der Presse eine Aussage tätigen. Nö, ach, das gibt man alles immer nur in Papier. Weil da kann man ja dann besser verhindern, dass man irgendwelche Scheiße sammelt. Zumindest wird die Scheiße vorher rausgefiltert, die man sammeln würde. Wenn man könnte. Na, also der Typ, der muss auch irgendwie einen Werbevertrag mit irgendeinem Klebstoffhersteller haben. Patex. So wie der an seinem Sitz klebt, das kann doch nicht mehr natürlich sein. So, da hat er am Montag geschwafelt, er würde sich einem Abwahlverfahren stellen wollen. Haha, lustig, haha. Na? Ja, wenn Sie mich denn hier weghaben wollen, dann kann ich sogar gehen. Ja, Entschuldigung, ist nicht so, als wäre das irgendwie eine Frage, die irgendwie deiner Genehmigung bedürfte. Wenn du rausgekickt wirst, wirst du rausgekickt, du Pfeife. Großer Unterschied zwischen er geht freiwillig und er wird rausgewählt, ist, wenn er freiwillig geht, kriegt er weniger Geld. Angeblich gar keins, aber das stimmt wohl nicht. Ja, da habe ich mir zum Abwahlverfahren, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gehört hatte. Ja, in der S-Bahn. Links ins Bild geschoben. Super. Jawohl. Da habe ich mir dann mal rausgeschrieben, wie das denn so funktionieren soll. Also erstmal gibt es zwei Schritte. Erster Schritt ist, das Verfahren wird eingeleitet. Dafür reicht in der entsprechenden, im entsprechenden Abgeordnetengremium eine einfache Mehrheit. Die ist wohl da. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie der zweite Schritt aussieht. Die erste Möglichkeit, Sauerland rafft, dass er jetzt rausgekegelt werden soll und nimmt freiwillig seinen Hut. Oder eine Abwahl wäre nur möglich, wenn eine Zweidrittelmehrheit da ist. Da haben allerdings die christlich zensierenden Vollidioten schon gesagt, nö, die wollen den Sauerland behalten. Die haben also den Knall auch noch nicht gehört. Was ist denn das? Hilfe! Die Außerirdischen kommen! Na, also eine Abwahl darf als unwahrscheinlich gelten. Zu gut Deutsch. So, dann hat die Stadt sich selbst bescheinigt, dass sie unschuldig ist, weil dann nämlich eine Kanzlei die Stadt entlastet hat, die nach Hitten vermutlich Dritte gegen Vorgaben und Auflagen der Genehmigungen der Stadt Duisburg verstoßen. Und der Innenminister, der neue Ralf Jäger, der nahm die Polizei in Schutz. Die war es auch nicht. Ne, stattdessen wären die Stadt und der Veranstalter schuld. Die Stadt hat sich schon selbst befreit. Es fehlt eigentlich nur noch ein Gutachten, was der Veranstalter sich selbst schreibt, dass er auch unschuldig ist. Dann haben sie alle wieder das Blame Game gespielt. Na, alle sind sie nicht schuld. Na, plus die spannende Frage, warum eigentlich eine Kanzlei der Stadt bescheinigt, sie sei unschuldig. Was hat eine Kanzlei da irgendwie für Sachverstand? Na, also... Im Zweifelsfall gar keinen. Aber hey. Was wir übrigens um 10 haben, erwähne ich jetzt einfach mal. So, und dann kommen wir in der Musikecke an. Hat das doch funktioniert. In der Musikecke wohnt diese Woche nochmal Alison Krauss mit dem vierten Titel aus dem Album Secrets Originals. Der heißt Immerhurst. Ist 4 Minuten 18 lang. Gefunden habe ich die Musik immer noch bei Jamendo.com. Als kostenlosen Creative Commons lizenzierten völlig legalen Download. Gefolgt von Griechenland und NRW aus Neues aus der Anstalt Nummer 34 in 1,53. Nummer 34 ist jetzt schon 2 Monate älter als die letzte Sendung. Also 3 Monate, 4 Monate, ach, keine Ahnung. Kriegt ihr selber raus. So, und dann sag ich mal so ein bisschen Wolken. Solange es nichts nicht regnet, ist das ja alles in Ordnung. Danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt. Um mich auf die Ohren zu bekommen, dann drohe ich damit, dass ich... Ach nee, ich muss noch gar nicht drohen. Dann sage ich einfach mal danke fürs Anhören, Runterladen etc. und so weiter. Viel Spaß mit der Musik. Immersed von Alison Krauss. Und bis zum nächsten Mal, wenn dir nichts dazwischen kommt.
You every step of the way.
Diese ganze Erbärmlichkeit, die uns umzingelt, ich frage mich ja, dass man sie so schnell erkennt, liegt es daran, dass man älter wird oder dass sie sich immer weniger Mühe geben, noch irgendwas zu verschleiern? Es ist alles so durchsichtig geworden. Oh, unsere Volkskanzlerin. Was sind die im NRW-Vorfeld rumgeeiert? Hei, 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 wir haben kein Thema, wir brauchen irgendwas. Und dann kriecht ihr Büroleiterteam um Beate Baumann, ihr Natterngezücht, bei Friede Springer zu Kreuze und sagt, wir brauchen was fürs Image, könnt ihr uns helfen? Und dann haben die ja ein Kaninchen aus dem Hut gezaubert, Griechenland, die Finanzchaoten, Hellas von Sinnen. Und plötzlich... Und plötzlich wurde unsere Kanzlerin zur eisernen Lady aufgebaut. Stufe 1, Bild mobilisiert, die schweigende Mehrheit. Von wegen, ja, die Griechen sind sowieso alle faul, die bescheißen auch noch, sollen erstmal ihre Akropolis verkaufen und Kreta gegen Helgoland tauschen. Dann Stufe 2, Online-Befragung der Leser, damit sie der Kanzlerin die Stimmung übermitteln konnten. Chefin, pst, jawohl, klappt. Stufe 3, unsere Kanzlerin als deutsche Maggie Thatcher. An ihr beißt sich Europa die Zähne aus. Kein Geld für die Griechen. Und die stammt, jawohl, haben sie geblückt. Solidarität nicht mit den Drachmentötern. Auf keinen Fall. Der europäische Gedanke, der Vertrag von Lissabon. Es geht um Nordrhein-Westfalen. Da kann man all das, was man sowieso nie an Prinzipien gehabt hat, schon mal über Bord schmeißen. Und wenn es jetzt noch mal eng werden sollte vor der Wahl, haben ihre Marketingabteilungen, also Bild, Bunte, Fokus, ja die Schlagzeile schon im Fließsatz. Mutti Merkel, bringt sie uns jetzt auch noch die D-Mark zurück?